Hallo, liebe Jutta, eine neue Folge des IBE-Workouts. Hallo.
Hallo Julia, ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, es geht mir gut. Viele Veränderungen, ein neuer Standort, von dem ich aus jetzt mit dir spreche. Sehr schön. Eine neue Homebase. So, ja, wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, das euch eigentlich ziemlich lange beschäftigt hat im Institut und was einem schon fast ein bisschen, naja, ich bin immer so ein bisschen gespalten. Also es geht um Gender Balance, ne? So. Und es ist einerseits ein Thema, wo man irgendwann denkt, so, oh, okay, haben wir jetzt schon so oft gehört, ne? Oh. Und wenn ich dann die Zahlen gelesen habe, die ihr in eurem Studienbericht geschrieben habt und die in der Zusammenfassung und so, habe ich gedacht, so, oh, es ist echt noch ein Thema, ne? Erzähl mal, ihr habt euch 2 Jahre lang im Auftrag, glaube ich, des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands mit dem Thema Gender Balance beschäftigt und der Frage, warum eigentlich so wenig Frauen in den höchsten Führungspositionen in den Sparkassen sind. Ist das richtig? Erzähl mal kurz.
Ja, ganz genau. Also wir haben 2 Jahre daran gearbeitet. Wir haben im Sommer 2022 damit begonnen und haben jetzt im Sommer 2024 dann auch damit geendet. Und der Auftrag war, herauszufinden, warum so wenig Frauen in den Vorständen von Finanzinstitutionen ankommen und insbesondere natürlich in den Sparkassenvorständen. Und wir sollten uns vor allen Dingen mit 2 Fragen beschäftigen, nämlich des Wollens und des Könnens. Also warum kommen nicht so viele Frauen oben an? Ist das eine Frage von Kompetenzen und Qualifikationen? Und oder ist das auch eine Frage des Wollens, also der Bereitschaft? Will man sich das antun? Will man sich diesen Strukturen und den Prozessen unterordnen? Also es ist eine Frage von Wollen und Können. Das sollten wir analysieren. Und das sollten wir auch analysieren, dann sagen sich vielleicht viele Zuhörer und Zuhörerinnen, oh Gott, und das 2 Jahre, sag mal, was haben die eigentlich die ganze Zeit gemacht? Nee, wir sollten das wirklich sehr fast grundlagenforschungsmäßig aufstellen. Also das Design war so, dass wir erst einmal Literatur gesichtet haben, viele Studien gesichtet haben, die es gibt, also eine Literaturanalyse. Dann haben wir eine internationale Benchmark-Analyse gemacht. Wir haben uns 7 Länder in Europa angeschaut, die in Klammern vermeintlich deutlich besser unterwegs sind, um herauszufinden, was machen die eigentlich anders. Und sind dann mit diesem Wissen hingegangen und haben eine sehr große Interviewreihe in den Sparkassen gemacht und mit Experten und Expertinnen, die in diesem Finanzsektor und dem Sparkassensektor auch etwas zu diesem Thema sagen können. Und auf dieser Basis haben wir dann eine großzahlige Befragung gemacht. Und all diese Ergebnisse, also Literaturanalysen, Studien, Konzepte, Modelle, Theorien, internationale Benchmark-Analyse, Exploration im Sinne der Interviewreihe, plus die Hypothesenbewertungen und die Hypothesenevaluierungen durch die großzahlige Befragung, das alles ist dann in einen großen Topf geflossen. Das haben wir dann auch sehr strukturiert ausgewertet. Und auf dieser Basis haben wir dann Handlungsempfehlungen gegeben. Also haben einen Handlungsrahmen entwickelt. So, und das in diesem Design, das ist sozusagen jede Stufe, die man in der Wissenschaft auch macht, die haben wir 2 Jahre lang gemacht. Sehr
Wow.
aufwendig, sehr aufwendig.
Ja.
Viele Dinge wurden natürlich bestätigt, klar, aber es
Ja.
waren auch viele oder viele und zumindest einige Dinge dabei, die waren dann doch überraschend.
Da kommen wir ja gleich noch zu. Ich habe noch mal 2 Nachfragen. Ich finde das ja total spannend, diese 2 Grundfragen. Also dieses, warum, also nicht wollen und nicht können. Sind das die Fragen gewesen, die euch vorgegeben wurden, oder seid ihr sozusagen mit diesen Fragen da rangegangen? Weil ich finde das ja schon spannend. Da steckt ja auch was dahinter, ne? So dieses nicht wollen, nicht können, finde ich
Ja.
interessant als Vorgabe, sag ich jetzt mal.
Ja.
Fandst du das auch interessant als Vorgabe? Hättest du es anders gemacht selber?
Nee, also das war in der Tat vorgegeben. Also die grundlegende Zielsetzung der Studie war vorgegeben und daraus abgeleitet, diese beiden Forschungsfragestellungen, das war auch vorgegeben. Nichtsdestotrotz, wenn man sich mit dieser Thematik sehr theoretisch beschäftigt, dann fällst du eigentlich immer wieder auf diese beiden Grundfragen zurück, weil es sind auch die wesentlichen Grundpfeiler von Motivationstheorien. Also wenn du dir die Motivationstheorien anschaust, insbesondere die Motivationstheorien, die die Prozesse abbilden, also was passiert, wie wird ein Motiv aktiviert, wie gestaltet sich dann im Prinzip ein ganz bestimmter Prozess in deinem Kopf, dass du bereit bist, etwas zu tun im Sinne des Wollens und dann in Kombination mit anderen Faktoren, die dann zum Können kommen, also zu der Handlung als solches kommen. Das sind diese typischen Prozesstheorien, die dann auch mit den Inhaltstheorien aus der Motivationstheorie jetzt in der neuesten Entwicklung auch kombiniert werden. Und dann hast du so eine Art Symbiose aus Inhalts- und Prozesstheorien. Und wenn du dir das anschaust, was in deinem Kopf passiert, also die Thematik, eine Leistungsbereitschaft zu zeigen, um dann in eine Leistung zu gehen, das sind genau diese Komponenten des Könnens, nämlich in die Leistung zu gehen, und die Leistungsbereitschaft ist das des Wollens. So gesehen kannst du diese Grundfragen, diese beiden Grundfragen sogar zurückführen zu den Motivationstheorien.
Das ist absolut spannend. Wir kommen da ja gleich nochmal dazu. Nochmal eine andere Frage, so zur Motivation auch sozusagen des Auftraggebers. So war das so dieser Klassiker so, huch, das ist ja komisch. Wir haben hier mehr als 60% weibliche Beschäftigte, aber leider kommen die gar nicht ganz oben an und wir wollen daran jetzt was ändern oder wir müssen daran was ändern oder so, was war so die Motivation?
Naja, also wenn du dir die Zeit anschaust, so 2000, 2021, 2022, dann war das auch das Thema, dass nicht nur eine Quotenregelung in den Aufsichtsräten verankert worden ist rechtlich, sondern es wurde auch jetzt verankert in Vorständen. Jetzt sind Sparkassen keine Vorstände, für die diese Quotenregelung rechtlich auch greift, weil es eben keine Aktiengesellschaften sind, die dem Aktienrecht auch unterliegen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich einfach anschaut, was in Anfang der 2000er, 2020er auch passiert ist, da ist natürlich auch extrem viel Druck auch ausgeübt worden, politisch, aber auch gesellschaftlich. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, nämlich wie sehen die Top 100 Banken in Bezug auf Aufsichtsratbesetzungen aus? Und wie sehen die Top 100 Banken in Bezug auf Vorstandsbesatzung aus? Dann sieht man sehr deutlich, dass sich da in den letzten, ich würde mal sagen, 15 Jahren eine deutliche Kurve nach oben bewegt hat. Also ich nenne dir mal einfach mal so ein paar Zahlen. Also wir schauen uns die Top 100 Bankenaufsichtsräte an, dann bewegen wir uns ungefähr bei 25% der Positionen, die mit Frauen besetzt sind. Und wenn wir uns das anschauen, wenn es um die Vorstände geht, dann bewegen wir uns, ich würde so sagen, so bei 14, 13, 14, 15% im Jahre 2021, 2022. Wenn du die Zahlen nimmst, wie die Sparkassenvorstände besetzt waren 2021, dann waren das 6,2%. Also 6,2% aller Vorstände waren Frauen. Und wir haben uns da mal einen Spaß gemacht, haben ein bisschen recherchiert und haben dann auch mal selbst nachgezählt. Meines Wissens gibt es mehr Thomasse als Vornamen bei Vorständen von Sparkassen. Und ich glaube, die Michaele müssen wir auch noch dazu zählen, als es Frauen grundsätzlicher Art und Weise gibt. Also das ist schon, und wenn du merkst, dass also die Bankenlandschaft mehr als doppelt so viel Frauen in Vorständen hat im Vergleich zu einer Sparkasse, dann hat das natürlich schon auch eine Relevanz und dann ist dort logischerweise auch Druck. Und das war eben einer der zentralen Gründe zu sagen, wir wollen jetzt mal schauen, woran das liegt, und wollen das bitte jetzt nicht so mit so einem, wie soll ich sagen, so einen Schnellschuss, sondern wir wollen wirklich genauer in die Tiefe gehen, um dann auf dieser Basis zu überlegen, was man besser machen kann für die Zukunft.
Ja, ihr habt euch ja diese Fragen nicht wollen, nicht können, auf drei Ebenen sozusagen angeguckt, ne? Das ist ja so ein bisschen so auf der einen Seite so der Klassiker, ne, so die Makroebene, Mesoebene, Mikroebene, also die Frage sozusagen, was betrifft eigentlich die Person, das Individuum, das ist die Mikroebene, dann die Mesoebene, das ist dann die Unternehmensebene und dann die Makroebene ist sozusagen auch die gesellschaftliche Ebene und das ist natürlich auch die Ebene, wo all die gesetzlichen Regelungen, die entweder unterstützend oder verhindernd wirken, wirksam werden. Also so und danach habt ihr euch das angeguckt. Vielleicht magst du einfach noch mal so dieses, ihr habt dann ein echt sehr umfangreiches Schema entwickelt. Das ist natürlich, finde ich jetzt du kannst das bestimmt ganz wunderbar, das in Worte zu packen, die uns das auch ohne das Schema zu sehen verständlich machen. Aber wie seid ihr dazu gekommen und was beinhaltet dieses Schema, wo ihr die beiden Fragen auf die drei Ebenen runtergebrochen habt?
Naja, also wir haben uns schon natürlich, nachdem wir diese Fragen hatten, nämlich warum können Sie oder warum kommen Sie nicht oben an im Sinne des Könnens und des Wollens, das waren ja diese beiden Fragen, dann stellst du dir, wenn du da wirklich sehr, sehr sauber wissenschaftlich vorgehst, musst du dir natürlich schon auch so etwas wie einen theoretisch-konzeptionellen Bezugsrahmen stellen. Also du musst dir schon überlegen, wie baust du diese zentralen Fragen in einen Rahmen rein, der dir eine Strukturierung gibt, damit du nicht in die Gefahr läufst, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Und so haben wir uns dann überlegt, wenn wir über nicht können und nicht wollen reden, dann ist das natürlich eine Frage nicht nur des Individuums, sondern es ist auch eine Frage der Rahmenbedingungen in einer näheren Umgebung bis hin zu den Faktoren und den Rahmenumgebung einer Konstruktion, in der ich grundsätzlich lebe und agiere. Und da gibt es einfach in der Sozialwissenschaften eben diese Analyseebene Modelle mit der Mikroebene, der Individualebene, der Mesoebene, der betrieblichen Ebene und der Makroebene eben der gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen und der politischen und rechtlichen Ebene. So, und das haben wir im Prinzip genommen, weil wir gesagt haben, das ist einfach ein schönes, erstmal ist es ein allgemein akzeptiertes Modell. Und zweitens gibt es schon so eine Art Strukturierungshilfe, die uns auch weiterbringt. Und dementsprechend haben wir das dann übertragen. Wir haben also die Makroebene, das war die Umwelt für uns. Die Mesoebene waren die betrieblichen Faktoren und die Mikroebene war das Individuum. Und wir haben dann diese beiden Fragen, nämlich des Nicht-Könnens und des Nicht-Wollens, das haben wir dann gespiegelt vor dem Hintergrund der Umwelt, vor dem Hintergrund des Betriebes, sprich der Sparkassen, und vor dem Hintergrund quasi der ganz persönlichen Befindlichkeiten, der Sozialisation, der Persönlichkeit, der Lebensumstände, was auch immer halt auch persönliche Faktoren ausmacht. So. Und dann sind wir genau mit dieser Logik losgelaufen und haben grundsätzlich erst einmal die Literatur analysiert. Was wir einfach dazu grundsätzlich finden. Gibt es da Modelle zu? Gibt es da Theorien zu? Gibt es da empirische Befunde zu? Erstmal völlig im ersten Moment losgelöst von dem Sparkassenkontext, sondern erstmal grundsätzlich. Dann haben wir uns angeschaut, grundsätzlich wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Dann sind wir hingegangen und haben den Bankensektor. Und bis wir dann quasi in die Datenzahlen, Datenfaktenwelt auch der Sparkassen eingetaucht sind. Also wir haben so eine Art Sekundäranalyse gemacht. Wir haben einfach Daten gesammelt, wo auch immer wir sie herbekommen haben und haben sie dort eingeordnet. Das
Und
war sozusagen der
ihr
erste,
könnt.
das, wir haben das genannt, das ist der sogenannte Forschungsrahmen. Da haben wir alles so
Ja.
eingeordnet, was wir gekriegt haben.
Ja, ihr nennt das ja sozusagen diesen Bezugsrahmen oder dieses Raster, was ihr da entwickelt habt, auch 9 mal 3. Also 3 bezieht sich sozusagen auf diese drei Ebenen
Nee,
und
nee,
ihr
nee, nee,
habt.
nee,
Nee?
nee, nee, also das ist sozusagen das allerletzte, was rausgekommen ist.
Okay,
Also,
dann.
das war wirklich,
Okay,
also,
dann machen wir das später.
genau, wir machen wir später, weil jetzt sind wir sozusagen dabei, erst einmal zu schauen, was gibt's grundsätzlich dazu, ne? Man muss ja nicht das Rad immer neu erfinden. Vielleicht haben andere ja schon viel, viel interessantere Sachen hervorgerufen. Also wir haben erst mal wissen wollen, was gibt es denn grundsätzlich? So. Und so sind wir mit dieser Grundstruktur sind wir weitergegangen. Und mit dieser Grundstruktur sind wir dann auch gegangen, nachdem wir das alles aufgearbeitet haben und haben auf der Basis dieser Grundstruktur, also von nicht können und nicht wollen, auf der Mikroebene, Individualebene, auf der Mesoebene der betrieblichen Ebene und der Makroebene der Umweltbedingungen sind wir dann in diese Interviewreihen reingegangen. Und
Ja,
dann haben wir
okay.
einfach Interviews gefragt. Und während dieser Interviews war klar, die Interviews, unsere Gesprächspartner haben uns dann immer erzählt, wissen Sie, wir wollen nicht unbedingt immer erzählen, was wir nicht können und was wir nicht wollen. Wir wollen ehrlich gesagt auch mal darüber reden, wie es denn sein müsste, dass wir können und dass wir wollen. Und in dieser empirischen Phase, also in diesen Interviews, dieser Exploration, haben wir angefangen, auch ein bisschen das Ganze zu drehen und zu sagen, lass uns doch nicht immer nur gucken, warum man nicht kann und nicht will, sondern lass uns jetzt auch mit zum Gespräch machen, wie müsste es denn sein, damit wir können und damit wir wollen. Und genau das war der Dreh. Und das haben wir dann weiterhin untersucht, dann noch mit Befragungen unterlegt und dann die Ergebnisse gespiegelt. Und auf dieser Basis, als wir diesen Dreh hatten, da sind dann diese sogenannte 9-mal-3er-Regel entstanden. Nämlich wir haben dann 9 Handlungsfelder identifiziert in den unseren jeweiligen 3 Ebenen, nämlich für das Individuum, für den Betrieb, die Sparkassen und was wir noch zu quasi in der Umwelt auch noch mit auf den Weg gehen wollen. So sind wir eigentlich hingegangen. Du merkst also schon, das war schon, wie soll ich sagen, sehr intensiv. Das war auch teilweise ein bisschen eine Sisyphusarbeit. Aber am Ende des Tages glauben wir heute, weil wir so intensiv damit gearbeitet haben und auch wirklich jeden Schritt gemacht haben, und auch sehr breit an das Thema rangegangen sind, dass wir wirklich sagen können, was sind die Stolpersteine, was sind die Treiber und was sind die zentralen Handlungsebenen und Handlungsinstrumente, um da in Zukunft etwas zu bewegen.
Mit wem habt ihr gesprochen? Also habt ihr nur mit Frauen in Führungspositionen gesprochen, mit Frauen, die in Führungspositionen wollen, mit Frauen, die schon in Führungspositionen sind? Habt ihr auch mit Männern gesprochen? Also mit wem habt ihr gesprochen?
Also in der Exploration, also in der Interviewreihe, das sind sehr offene Interviews gewesen. Da hatten wir einen Leitfaden, aber der hat ganz, ganz viel Offenheit gehabt, sodass einfach auch die Gespräche, die haben wir einfach teilweise auch laufen lassen. Wir haben natürlich Vorständinnen in Sparkassen interviewt, also die es gibt, die haben wir interviewt.
Die,
Dann haben
die.
wir
Ja.
natürlich auch männliche Vorstände interviewt. Wir haben aber auch Personen interviewt, die innerhalb der Sparkassenorganisation mit diesem Thema Gender Balance und Frauen in Vorständen auch sich beschäftigen, haben wir das gemacht. Wir haben natürlich auch entsprechende Experten und Expertinnen aus dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband interviewt. Aber die andere Hälfte der Interviews, die haben wir geführt mit Experten und Expertinnen außerhalb der Sparkassen. Also das waren zum Beispiel Vorstände, Vorständinnen aus Banken oder auch aus ganz anderen Branchen. Das waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir gefragt haben. Das waren auch Menschen, die in der Politik auch gerade in diesem speziellen Fall, also in dem Thema Gender Balance, unterwegs sind. Also wir haben schon versucht, alle Perspektiven, die dieses Thema beinhaltet, auch in diesen Interviews zu berücksichtigen und das auch entsprechend mit den Protagonistinnen und Protagonisten auch irgendwie in Gleichklang zu bringen.
Und bei diesen Gesprächen, also, was waren da so aus deiner Sicht die größten Überraschungseffekte vielleicht für dich selber? Und wo waren vielleicht auch so die größten Diskrepanzen in der Einschätzung von der Situation oder der Fragestellung, also zum Beispiel auch zwischen Männern und Frauen oder zwischen Frauen, die schon Vorständin sind und die, die es vielleicht werden wollen, oder also wo würdest du sagen, gab es da so Knirschmomente, also sowohl für dich als auch sozusagen in den Aussagen selber?
Also gerade in diesen Interviews war immer ganz spannend, und da waren sich die meisten sehr schnell einig, dass die Regulatorik, mit der der Finanzsektor arbeiten muss, die sich natürlich auch seit 2008 immer weiterentwickelt hat, dass diese Regulatorik schon auch ein Stolperstein darstellt für Frauen in Vorständen, weil die Regulatorik einen sehr klaren Weg an die Top-Positionen vorzeichnet. Und
Darf ich da kurz nachfragen? Das heißt, du musst bestimmte Dinge über einen gewissen Zeitraum erfüllt haben, um überhaupt in, also es gibt quasi keine Art von Quereinstieg, sondern es gibt einen Zeitpunkt X, zu dem musst du dich entscheiden, ja, ich will da irgendwann hin, und dann musst du irgendwie quasi bestimmte Stationen durchlaufen haben, um letztendlich dann irgendwann mal dahin eventuell hinkommen zu können.
Exakt so ist es, ganz genau. Du musst
Okay.
ganz bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen. Also du musst beispielsweise einen Marktbereich, also Firmenkundenbereich beispielsweise, Privatkundenbereich musst du leiten. Du musst zum Unternehmenssteuerungs-, also Sparkassensteuerung musst du drauf haben, auch in der Führungsposition. Also um nur zwei Beispiele zu nennen. Und du in der Sparkassenorganisation war es in den meisten Fällen in der Vergangenheit so, dass du diese Grundentscheidung, gehe ich jetzt diesen Weg, musst du mit Mitte 20 eigentlich schon die Grundlagen, also die musst du schon den Weg irgendwie vorzeichnen. Und da sieht man sehr deutlich, dass junge Frauen sich schwer tun, mit 25 schon eine derartige Entscheidung zu treffen. Und ein Quereinstieg als solches ist im System bisher so gut wie gar nicht vorgesehen. Das erklärt übrigens auch diese BaFin-Kriterien, erklären übrigens auch, warum es in Banken grundsätzlicher Art und Weise, wenn du dort den Anteil von Frauen in Vorständen vergleichst, beispielsweise mit anderen Industrien oder mit Dienstleistungsunternehmen, da siehst du schon auch noch einen ziemlichen Unterschied. Und dieser Unterschied ist unter anderem erklärbar mit diesen Regularien und den entsprechenden Regeln, die die BaFin auch aufsetzt. Es sind einfach Quereinstiege sind faktisch nicht möglich, sondern es geht nur aus der eigenen Branche heraus und in der Regel, ehrlich gesagt, auch aus der eigenen Organisation heraus.
Aber das ist ja
Und
insofern interessant, weil diese Frage von nicht können dann auch nochmal, finde ich, eine andere Bedeutung kriegt. Das heißt, es wird gesagt, du kannst es nicht, weil du einen bestimmten Weg nicht gegangen bist, aber nicht, weil du es faktisch nicht kannst, oder?
ja, ist genau der Punkt. Also das heißt, wir reden hier nicht von können im Sinne von mir fehlen die Kompetenzen,
Ja.
sondern mir fehlen einfach ganz bestimmte externe
Stationen.
Faktoren. Ja,
Ja,
genau. Die sind
ja.
einfach nicht, die habe ich jetzt nicht gemacht und deswegen kann ich nicht. Und das System ist im Moment vergleichsweise wenig durchlässig, also innerhalb dieses Systems, als dass ich das noch nachholen könnte. Ein anderer Punkt, du hast noch nach einem anderen gefragt, der auch überraschend war, dass natürlich schon auch ich mit einer bestimmten These in diese Studie gegangen bin. Also ich habe schon versucht, relativ blank da reinzugehen, also sehr offen reinzugehen, aber natürlich hat jeder von uns irgendwelche Zuschreibungen im Kopf, das ist doch klar, und auch ganz bestimmte Stereotypen. Meine Zuschreibung war, dass ich gesagt habe, wer besetzt Vorstandspositionen in Sparkassen? Das macht ein sogenannter Verwaltungsrat. Und Sparkassen sind auch immer kommunal organisiert. Das bedeutet, in diesen Verwaltungsräten, die in Unternehmen zum Beispiel vergleichbar sind mit Aufsichtsräten oder sowas, damit man sich das vorstellen kann, die werden logischerweise dann auch besetzt mit Bürgermeistern, Oberbürgermeistern, mit Landräten und Landrätinnen, meistens mit Landräten und weil es nicht so viele Landrätinnen gibt. Also es sind schon eher also Kommunalpolitiker, aber auch Personengruppen, die in der Region eine zentrale Rolle spielen. Und da habe ich mir so überlegt, nachdem ich mir das auch mal angeguckt habe, das ist in der Regel schon auch sehr männlich dominiert. Und dann habe ich mir so, war meine These, dass einer der Gründe, warum nicht so viele Frauen in Vorständen angekommen ist, bis zu diesem Zeitpunkt einfach darin begründet sein könnte, dass die Gruppe, die diese Position besetzt, eher konservativ ist. Und das ist an der einen oder anderen Stelle zum Thema gemacht worden in den Interviews. Aber wenn ich mal unterm Strich das Ganze betrachte, dann haben einfach viele Männer oder und Frauen gleichermaßen gesagt, nee, das hätten sie so nicht erlebt. Das fand ich ganz interessant und spannend, ne? Da ist sozusagen meine eigene Fantasie ist irgendwie nach vorne galoppiert und da haben die Interviewten zu uns gesagt, nee, also ein paar haben schon gesagt, es könnte durchaus sein, aber eigentlich hat eher der größere Teil, der hat schon gesagt, nee, Frau Rump, also das können wir so nicht unterschreiben.
Ja, spannend. Ich hätte wahrscheinlich eine ähnliche These gehabt, weil wir ja auch wissen, sozusagen so aus der Psychologie, so dass Ähnliches, dass also dass Menschen das Ähnliche suchen, ne? So, dass das ja auch ein Grund ist, weshalb viele Führungspositionen auch noch nicht mit Frauen besetzt sind, weil eben man gerne das Ähnliche um sich hat, ne? So, das, ja.
Und der dritte Punkt, machen wir mal mit drei. Jetzt gehen wir mal auf das Thema wollen. Und das ist auch im Interview relativ häufig zum Thema gemacht worden, dass insbesondere jüngere Frauen ein bisschen zurückhaltend waren und sind, weil sie gar nicht so richtige Vorstellungen davon haben, welche Rechte und Pflichten sie haben und wie der Workload aussieht und welche Aufgaben auf sie zukommen. Weil es ihnen an Rollenvorbildern fehlt, weil es ihnen an Beispielen fehlt und letztendlich auch an Bezugspersonen, insbesondere weiblichen Bezugspersonen, mit denen sie darüber sprechen können. Und im Umkehrschluss haben dann eben insbesondere die Frauen, die in Vorstandspositionen sind, gesagt, dass ihnen damals geholfen hätte oder sogar geholfen hat, ein sogenanntes Top-Shadowing. Also mit anderen Worten, sie konnten hospitieren für eine gewisse Zeit. Das war manchmal nur ein paar Tage, mal waren es ein paar Wochen. Aber dass man eine Idee davon hat, wie der Tagesablauf eines Vorstands aussieht. Welche Zeitinvestitionen notwendig sind. Und ob das nun auch stimmt, dass man jeden Abend auf irgendeiner Abendveranstaltung ist oder ob das irgendwie doch irgendwie ein Ammenmärchen ist. Und wie stark man auch verwoben ist mit der Kommunalpolitik und all solche Dinge. Und dieses Top-Shadowing, da haben einfach, also die, mit denen wir gesprochen haben, die haben das uns wirklich ans Herz gelegt, haben gesagt, das müsst ihr unbedingt als Handlungsempfehlung mit reinnehmen, weil das hilft, sich eine Klarheit zu geben hinsichtlich will ich oder will ich nicht.
Ja, also es ist ja irgendwie dieses, kaufe ich die Katze im Sack und werde dann irgendwie, habe Angst, auch dann kläglich zu scheitern, weil ich gar nicht weiß, sozusagen, oder auch falsche Vorstellungen davon habe, was das eigentlich beinhaltet. Dieses Shadowing, das ist ja auch eine Methode aus dem Coaching, also dass man sozusagen auch durch einen Coach begleitet wird, der einem sozusagen wie ein Schatten folgt und dann Rückmeldung gibt. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Form, sozusagen, dass ich selber der Schatten bin, der folgt, um kennenzulernen, auf was ich mich da überhaupt einlasse, ne? Und das finde ich ganz spannend. Und das, was du gesagt hast, dieses keine Vorbilder, das ist ja eigentlich wieder, ob wir es wollen oder nicht, ja eigentlich auch ein Argument für eine Quote, zu sagen, je mehr, ich sage jetzt mal so ein bisschen platt, von meiner Art es irgendwo gibt, desto eher traue ich mich vielleicht dann auch, das zu tun. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt hier irgendwie das Ausstellungsstück, dann traue ich mich irgendwie vielleicht weniger, mich darauf einzulassen, als wenn ich weiß, da sind schon drei, vier andere, die da auch sind und die irgendwie auch eine Art von Role Model sein können. Ne?
Ja, und damit waren wir natürlich auch bei dem ganz spannenden Thema der Quote.
Hm.
Also die, die mich kennen, die wissen, dass ich schon der Ansicht bin, dass man irgendwie so eine verbindliche Zielgröße braucht, um so ein System ein Stück weit auch in Gang zu setzen. Aber wir haben uns da wirklich sehr, sehr zurückgehalten, haben auch gar nicht das Wort irgendwie in den Mund genommen. Aber man hat sehr deutlich gesehen, dass im Laufe des Projektes mehr und mehr, also diese Thematik auf die Agenda gesetzt wurde, wir brauchen irgendwie sowas wie eine verlässliche Zielgröße, die sich so auch im Zeitablauf entwickelt. Wir brauchen sowas wie einen Meilensteinplan. Der Meilensteinplan, der braucht eine Zielgröße. Der Meilensteinplan braucht dann aber auch ganz bestimmte Instrumente, die wir in einem bestimmten Zeitablauf auch ausrollen. Aber dieses Thema, wir brauchen sowas wie eine verbindliche Zielgröße, wohin wir uns entwickeln, das wurde schon immer weiter zum Thema gemacht. Und wenn ich war letztens auf einer Präsentation beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, um die Ergebnisse zu präsentieren, und natürlich kam das Thema der Quotierung auch wieder auf. Und wenn ich das vergleiche mit den Diskussionen, die wir beim Projektanfang geführt haben und die wir heute führen, dann ist das eine völlig andere Welt. Also man sieht schon, dass eine bestimmte Veränderung, und das ist ja nicht nur eine Veränderung auf einer Instrumentalebene, das ist ja auch eine Veränderung, die etwas auch mit Kultur zu tun hat, dass da eine gewisse Konsequenz und eine gewisse Verbindlichkeit auch rein muss. Und wenn man sich so manche Veröffentlichungen in der Presse in den letzten Wochen und Monaten anschaut, dann merkt man, dass auch auf den oberen Ebenen, sowohl in den Sparkassen, aber vor allen Dingen im Deutschen Sparkassen- und Giroverband, auch über dieses Thema auch jetzt mittlerweile diskutiert wird.
Ein Punkt, den ihr da ja auch drin hattet, ich weiß gar nicht jetzt, wie relevant der war, aber den würde ich dich schon gerne auch nochmal fragen, weil ich den auch selber immer so ein bisschen, ja, auch schwierig finde, so dieses Thema. Frau sein an sich so, ne? Also das ist ja auch immer so ein Thema und ich habe jetzt gerade daran gedacht, ich habe gestern den ganzen Tag die ARD-Doku Schicksalsjahre einer Kanzlerin gesehen. Den Titel finde ich ja total blöd. Also deswegen wollte ich das eigentlich auch erst nicht sehen, habe es dann aber doch gemacht. Und auch da ist natürlich dieses Thema, wie doll wirst du beobachtet, weil du eine Frau bist? Wie doll wirst du beurteilt nach dem, was du anhast? Und auch bei beiden, da kam dann auch so dieses, dass sowohl Angela Merkel als auch zum Beispiel Ursula von der Leyen irgendwann beschlossen haben, irgendwie auch im beruflichen Kontext keine Röcke mehr anzuziehen, weil das einfach zu mehr Aufmerksamkeit führt als irgendwie eine gewisse Uniformierung so. Und ich finde das irgendwie immer so ein Punkt, wo ich denke, so, der mich auf der einen Seite total wütend macht. Und auf der anderen Seite kann ich es auch irgendwo nachvollziehen. Aber ist das ein relevanter Punkt gewesen, auch in eurer Untersuchung, diese Frage von Weiblichkeit, Frau sein im Führungskontext an sich?
Ja, das war ein Thema. Und zwar ganz am Anfang war es schon ein Thema, als wir die Theorieanalyse gemacht haben und uns die Theorien und die Modelle im Kontext von Gender und Gender Balance angeschaut haben. Da haben wir versucht, eben sehr viele theoretische Erklärungsansätze eben in unsere drei Säulen einzusortieren, also unsere Individualsäule, unsere Umweltsäule und unsere Organisationsebene einzusortieren. Und gerade bei dem Thema Organisationsebene sind wir unter anderem auf ein Modell, einen Erklärungsansatz gestoßen. Das ist der sogenannte Kantas Tokenism. Und dieser Kantas Tokenism bedeutet, wenn du dir vorstellst, du hast ein Tablett und auf diesem Tablett sind neun blaue Token, ja, so Scheiben. Und dann packst du auf dieses Tablett einen roten Token. Wohin geht dein Auge? Egal, weil du guckst immer auf das Rote, immer auf das
Klar.
Rote. Und jetzt überträgst du das bitte mal auf die letzten Jahre, die wir hatten, mehr Frauen in Top-Führungspositionen. Ne? Wir alle wissen, es ist immer noch eher eine Seltenheit. Du hast dort, ich sag mal, neun Personen in dunklen Anzügen, ne? Eher männlich. Und dann hast du eine Frau da drin. Und das ist wie das rote Token. Dein Auge geht immer hin, egal was sie tut. Das heißt, sie ist immer auf dem Präsentierteller, sie ist immer unter dem Mikroskop. Macht sie einen Fehler, fällt das besonders stark aus. Macht sie keinen Fehler, fällt das übrigens auch auf. Macht sie es ganz gut, fällt das übrigens auch auf. Aber am Ende des Tages ist diese Person, die Frau ist immer auf dem Präsentierteller und das musst du aushalten können. Dazu musst du gestärkt sein. Dadurch, da musst du Unterstützung haben, dass du das wirklich, dass du da nicht aus dem Gleichgewicht gerätst, weil du weißt, egal was du tust, alle gucken auf dich. Die anderen können sich irgendwie noch durchmogeln. Du kannst es definitiv nicht tun. So. Und das haben wir, bevor wir überhaupt mit der Befragung angefangen, haben wir schon auch unsere Ansprechpartner in der Organisation des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, aber auch in den Sparkassen und haben wir schon auch informiert über diese Art von Erklärungsansätzen. Wir hatten dann noch das Imposter-Syndrom und die Mythenkonzeption, die es da gibt. Also wir haben da noch ein paar andere gehabt, um die einfach ins Thema zu holen, um eine Sensibilisierung für dieses Thema auch zu haben. So, und du ersiehst dann auch im Verlauf auch des Projektes, dass denen dann natürlich schon auch klar geworden ist, auch in der Gestaltung der Rahmenbedingungen und der Gestaltung auch dieser Handlungsansätze, dass du das nicht vom Tisch nehmen kannst. Also wie kannst du Frauen auch unterstützen? Wie kannst du sie stärken, wenn genau das die Realität für die ersten Jahre ist? Ich habe das immer früher als die Kultur der großen Schwestern bezeichnet. Also es gibt immer eine Generation, die ist immer unter dem Mikroskop, egal was sie tut. Und erst die Generation danach, wenn diese Generation letztendlich auch viele von diesen Hindernissen aus dem Weg geräumt hat, ein Stück weit auch das System verändert hat, ein Stück weit auch den Blickwinkel irgendwie angepasst hat oder hat anpassen lassen als solches, dann kommt da so eine gewisse Normalität auch hinein. Und wenn du das jetzt auf unsere Gruppe hier schaust, wenn du darauf schaust, dann stellst du fest, dass die Sparkassen genau gerade in dieser Übergangsphase sind. Und deswegen müssen Frauen auch gestärkt werden. Das bedeutet nicht, dass sie sich komplett aufgeben, dass sie komplett ihre, in Anführungsstrichen, Identität verlieren wollen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, ihnen klarzumachen, was im Hintergrund abläuft. Und es ist noch nicht einmal mehr im Hintergrund. Es ist da, rechts und links. Und es geht wirklich darum, diese Frauen auch zu stärken, sie zu sensibilisieren. Aber es geht auch darum, alle anderen Protagonisten, die um die herum sind, genauso
Die
auf dieses
Blauen.
Thema, die Blauen, genau. Es geht auch darum, die Blauen ebenfalls zu sensibilisieren, was in ihrem Kopf abgeht und was in dem Kopf aller anderen auch abgeht. Das ist diese Sensibilisierung hinsichtlich dieser Erklärungsansätze, aber auch der geschlechterspezifischen Zuschreibung, die wir haben.
Was sind denn jetzt die Ergebnisse? Also was sind letzten Endes die Handlungsempfehlungen? Vielleicht nicht alle, das ist jetzt wahrscheinlich zu viel, aber was sind so die zentralen Handlungsempfehlungen, die ihr jetzt dem Sparkassenverband geben könnt? Und in welchem Verhältnis stehen für dich da auch diese drei Ebenen? Also wenn wir jetzt mal von so einer Hebelwirkung ausgehen, wo siehst du die größte Hebelwirkung, die mit wenig Aufwand am meisten auslösen kann im positiven Sinne?
Also insgesamt haben wir jetzt 27 Handlungsempfehlungen gemacht und zwar geclustert in 9 unterschiedlichen. Wir nennen das zentrale Ankerpunkte und in jedem Ankerpunkt haben wir 3 Maßnahmen zugeordnet. Wenn du dir die Maßnahmen anguckst oder wenn man sich die anschaut, dann stellt man fest, das ist nichts Neues, ne? Aber es zeigt eigentlich, wie groß dieser Handwerkskasten ist. Und zwar, wenn wir uns einfach mal ein paar Sachen anschauen, wenn wir auf das Individuum reingehen, also auf die Mikroebene, wie kann man zum Beispiel den persönlichen Hintergrund auch mehr berücksichtigen? Das ist nicht unbedingt nur eine Frage von Frau, das ist grundsätzlich eine Art und Weise von guter Personalarbeit. Aber in unserer Welt ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Schrägstrich Familie, durchaus immer noch ein sehr stark weiblich besetztes Thema. Also wenn wir sagen, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen haben, insbesondere in Vorständen, dann bedarf es auch einer Berücksichtigung von familiärer Situation und Vereinbarkeit. Aber es bedeutet auch, dieser Karriereweg ist auch immer mit Wechselbereitschaft verbunden. Also auch da zu schauen, sehr deutlich auch die Botschaft zu senden. Also wenn Frau in einen Vorstand möchte, dann wird das in den seltensten Fällen das im eigenen Haus sein, wo man vielleicht angefangen hat, sondern es braucht auch sowas wie eine Wechselbereitschaft. Und wie kriegt man das hin, in Kombination mit einer Partnerschaft? Diese Frage stellen sich logischerweise Männer auch, aber interessanterweise scheinen sie kritischer zu sein vor dem Hintergrund der weiblichen Sozialisation. Das kann man definitiv sagen. Bei, was eben auch noch dazu gehört, beim Individuum ist eben die Fragen, was ist das Sozialisationsmuster, wie sind Rollenzuschreibungen, Sensibilisierung für diese Fragestellungen. Also das ist sozusagen diese gesamte Bias-Thematik, also diese Stereotype, Sensibilisierung in Bezug auf Stereotype, das gehört natürlich hier auch hin. So. Wenn wir jetzt in die betriebliche Ebene hineingehen, also wir schauen uns jetzt die sogenannte Meso-Ebene an, da fallen jetzt all diese Dinge rein, die wir, wenn wir uns mit Gender-Balance-Konzepten beschäftigen, die wir alle kennen. Das ist also die Frage, wie sieht eine Karriereplanung in dem Zusammenhang aus? Welche zentralen Karrierestationen muss ich machen, damit ich oben ankomme? Wie sieht das Bewertungsraster aus bei der Personalbeurteilung und bei der Kompetenzbeurteilung? Wie organisiere ich Aus- und Weiterbildung in dem Zusammenhang? Inwiefern habe ich dieses Top-Shadowing? Ne? Das gehört da auch zu. Also das lässt sich alles dazu einordnen. Und das sind, da ist eigentlich nichts Neues gekommen. Und woher auch? Ich meine, ganz ernsthaft, da forscht man doch im Prinzip seit 25, 30 Jahren zu dieser Thematik. Da ist, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie viele Leitfäden dazu schon geschrieben worden. Ich glaube, da könnte ich hier unser ganzes Haus mit tapezieren. Also da ist jetzt nichts gekommen, aber wir haben es nochmal eingeordnet und haben nochmal deutlich gemacht, dieser Werkzeugkasten, der existiert, der ist gut gefüttert, der ist sowohl gut gefüttert durch das, was wir in den Interviews und in den Befragungen hervorgerufen haben, aber er ist auch gut gefüttert zu dem, was auch andere schon gemacht haben. Da kann man gut auf ganz, ganz viel Wissen zurückgreifen. Und dann haben wir eben auch noch mal eben außerhalb der Sparkassen geschaut Und das war vor allen Dingen für uns eine Handlungsempfehlung, gerade in den Verband hinein, die ja auch sehr politisch unterwegs sind, einfach noch einmal deutlich zu machen, bitte der Umgang mit den BaFin-Kriterien zur Erlangung der Vorstandseignung, das ist ein Thema. Und man muss ein Stück weit die Politik auch sensibilisieren, dass sie da so etwas wie einen Zielkonflikt produziert. Einerseits will die Politik mehr Frauen in Top-Führungspositionen haben, gerade auch im Finanzkonstrukt, in der Finanzindustrie. Und gleichzeitig gestalten sie die Kriterien so hart, dass tatsächlich die Pipeline eben nicht so gefüllt sein kann. Also wir haben sozusagen einen Zielkonflikt innerhalb der Politik. Also ich würde es mal wirklich so sagen, da weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Und was eben auch auf Verbandsebene ebenfalls ein weiteres Thema auch ist, ist mehr Transparenz auch zu schaffen, wo welche Positionen frei sind.
Ich finde es, mir geht gerade durch den Kopf, also vor meiner Selbstständigkeit, also war ich ja in Organisationen, die auch, wo ich Projekte oft begleitet habe, die auch so Unternehmensbesuche viel mit sich gebracht haben, also für Wettbewerbe oder für irgendwelche anderen Projekte. Also eigentlich bin ich seit Anfang des Jahrtausends immer wieder auch in ganz vielen Unternehmen unterwegs gewesen, habe mir da sozusagen auch Organisationsstrukturen, Unternehmenskulturen, vorbildliche Unternehmenskonzepte irgendwie angeguckt. Und da waren Sparkassen eigentlich immer gar nicht so schlecht. Die waren eigentlich immer ziemlich vorne dabei, was so Unternehmenskultur, was so Organisationsmodelle, was irgendwie solche Sachen anging. Und deswegen finde ich das jetzt irgendwie auch nochmal interessant, dass offensichtlich aber so dieses, was da ist, irgendwie auch noch nicht wirklich so zielführend mit Blick auf die Förderung von Frauen oder die Durchlässigkeit für Frauen irgendwie eingesetzt wird, sondern dass immer dann doch eher stärker Männer davon profitiert haben, offensichtlich, und dass diese gesetzlichen Rahmenbedingungen eigentlich, dass wir da auch wieder sehen, dass immer wenn so Wege so sehr stereotyp und sehr klar abgesteckt sind, eigentlich immer Männer davon profitieren, dass sie immer dann sozusagen im Umkehrschluss auch an männlichen Erwerbsverläufen orientiert sind. So.
Ja,
Würdest du
also
das?
ja, meinst du das mit der BaFin-Kriterien, mit den
Ja,
BaFin-Kriterien? Ja, das ist,
ja.
also man sieht sehr deutlich, du hast wirklich in den letzten Jahren, und ich würde sagen, in den letzten 10, 15 Jahren hast du ja eine ganz starke Fokussierung auf Frauenförderung im Blick. Dann die große Diskussion um die Quotierung, die da ist, die sich dann erst auch in Aufsichtsräten wiedergespiegelt hat und jetzt auch in Vorständen von organisierten, aktiengeführten Unternehmen natürlich auch ein Thema ist. Du hast es ganz stark und auf der anderen Seite entwickeln sich aber aufgrund der Regulatorik schon eher wieder so diese traditionellen Muster der Kontrolle, die sehr, in Anführungsstrichen, sehr stringent sind. Sie sind natürlich schon stringent als solches, ne? Sie sind sehr kontrollierend und sie sind teilweise auch sehr eindimensional. Und die konterkarieren genau dieses andere politische Ziel. Und mir ist das, ehrlich gesagt, vor diesem Projekt in dieser Deutlichkeit nicht so bewusst gewesen. Dass da zwei Dinge in einer Art und Weise miteinander konkurrieren. Und ich glaube, wenn wir noch mal im Prinzip auch in andere Kontexte reinschauen, würden wir das auch finden. Ich würde mal behaupten, du wirst es nur in den Griff kriegen, wenn du mehr Frauen in Top-Positionen haben willst, indem du nicht du kannst die Regulatorik, die kannst du nicht aushebeln, ne? Deshalb machst du dich strafbar. Das kannst du nicht tun. Aber du kannst versuchen, kreativer damit umzugehen. Ich will es mal so formulieren. Du kannst schon auch überlegen, was ist da für Handlungsspielraum drin? Und ich habe mit zwei oder drei Vorstandsvorsitzenden von Sparkassen habe ich darüber gesprochen und die haben mir ganz klar gesagt, wissen Sie, Frau Rump, natürlich können wir die Regulatorik nicht aushebeln. Das geht gar nicht. Aber wir können mal schauen, wie viel Bewegung noch möglich ist. Und die würden das jetzt auch in diesem Zusammenhang, würden die ihre Rolle auch darin verstehen, zu schauen, inwiefern wir da Beweglichkeit reinbringen und inwiefern man da vielleicht auch in gewisser Weise mit einer Kreativität in Anführungsstrichen zu gucken, inwiefern man schon auch den Vorgaben gerecht wird, aber trotzdem es kompatibel macht mit den Verläufen von Werdegängen, die man eher bei Frauen beobachtet, zumindest Stand heute. Also da habe ich schon auch einen sehr hohen Willen gesehen und ich habe auch schon so das Gefühl gehabt, dass die auch gesagt haben, wir haben da so ein paar Ideen und die würden wir gerne auch mal ausprobieren.
Das wäre jetzt auch
Und
nochmal so meine Frage gewesen, auf welchen, wie fruchtbar der Boden ist, auf den das jetzt gefallen ist, wie da so deine Einschätzung ist und was du auch vielleicht glaubst, was dem Sparkassen- und Giroverband leicht fallen wird und womit er sich vielleicht eher schwer tun wird von den Empfehlungen, die ihr gegeben habt.
also man sieht im Prinzip, dass gerade beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband die Top-Ebene ebenfalls auch mit einer Frau besetzt ist. Ja, also und in der Diskussion hat man sehr klar gesagt, was war eine, als ich das erste Mal das präsentiert habe, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, jede Frau, die zu mir kommt und die mir sagt, dass sie gerne in den Vorstand möchte, die werde ich begleiten. Und wir werden einen Weg finden. Und das ist, glaube ich, weißt du, und das hat man so richtig gemerkt. Das war so ein richtiger in dem Raum drin. Das war so eine richtige Bewegung, die dann da war, ne? Zu sagen, so nach dem Motto, wir wissen das. Wir wissen auch um die Rahmenbedingungen. Aber wir nehmen diese Herausforderung an und das werden wir schaffen. Wir werden das. Und das fand ich irgendwie auch, das war mir auch eben wichtig. Das kann man nicht von jetzt auf gleich alles erreichen, ne? Man kann nicht erwarten, dass in 2, 3 Jahren die Werte irgendwie explodieren. Aber es bedeutet, dass man einen Prozess in Gang gesetzt, dass man diesen Prozess sehr professionell auf den Weg bringt. Das würde ich mir wünschen, mit Meilensteine versieht und dann im Prinzip ein Stück weit eine Kontinuität in diesen Prozess hineinbringt.
Was hast du für dich mitgenommen? Was war für dich so, also aus jedem Projekt nimmt man ja immer irgendwie, pickt man was auf und nimmt es mit und hat irgendwie eine neue Erkenntnis. Was war so, ich meine, das ist ein Thema, mit dem du dich nun auch schon einfach irre lange beschäftigst, mit dem du dich selber als Person natürlich auch beschäftigst. Du bist ja auch quasi das Rote unter all den Blauen. Also, so, was hast du so für Erkenntnisse für dich mitgenommen? Oder also auf der Wissen, als Wissenschaftlerin und als Jutta rum?
Also als ich vor fast 30 Jahren mit diesem Thema angefangen habe, da war das eher eine sehr eindimensionale Thematik. Das war eher Sozialpolitik, wenn es überhaupt irgendwas war. So, dann hatten wir dieses Thema im Kontext, dass die ersten Vorboten kamen des Fachkräftemangels. Das war so ab den 2010ern tauchte das Thema auf in Kombination mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Schrägstrich Familie. Da hat man sich so überlegt, naja, wir brauchen schon Frauen in Führungspositionen. Aber wenn wir eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben, dann löst sich das von selbst, ne? Das wissen wir ja. Ja.
Ist nicht so ganz aufgegangen.
Und wenn du dir das jetzt wiederum nochmal 10 Jahre weiter anschaust, dann stellst du fest, dass wir auch da wirklich gelernt haben. Und aus den Erfahrungen der letzten 10 Jahre, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir haben nur kleine Schritte gemacht, ich glaube gar nicht, dass das alles so kleine Schritte waren, aber wir haben durchaus realisiert, und das hat mir dieses Projekt nochmal sehr deutlich gemacht, dass es eben mehr ist als nur ein Ausschnitt. Es ist mehr als die Vereinbarkeit. Es hat einfach damit zu tun, wie Menschen sozialisiert sind, wie Rollenvorbilder da sind, wie Karrieremodelle gestaltet sind, wie die Rahmenbedingungen draußen aussehen. Also mit anderen Worten, dieser Werkzeugkasten ist eben ein Werkzeugkasten nicht nur mit einem Werkzeug, einer Kombizange, sondern es ist ein Werkzeugkasten, der hat ganz, ganz viele Instrumente und ganz viele Werkzeuge drin. Und es kommt darauf an, die Werkzeuge jetzt rauszugreifen, die relevant sind. Und das können jetzt vielleicht 5, 6 sein von den 27. Und nächstes Jahr sind es vielleicht 2, die gleich sind. Und dann kommen 3, die wir auswechseln. Und in der einen Sparkasse wird es die Struktur sein und in der anderen Sparkasse nehme ich halt andere raus. Aber es ist einfach, ich glaube, angekommen ist, es ist eben keine eindimensionale Thematik, um das auf den Weg zu bringen und auch auf den Weg zu halten, sondern man muss eben sehr, sehr viele Dinge machen. Aber auch da gilt, ich habe einen gut gefüllten Werkzeugkasten, aber ich muss nicht alle 27 zur gleichen Zeit einsetzen, sondern einfach zu schauen, was ist mein Meilensteinplan? Und was nutze ich
Ja.
dafür, um das letztendlich zu gestalten? Im Prinzip ist es so, weißt du, man möge mir jetzt bitte verzeihen und das ist wirklich nicht despektierlich gemeint oder dass ich etwas herabwürdigen soll. Aber wenn wir etwas kochen, dann suchen wir uns doch auch raus, was wir kochen wollen und welche Zutaten wir brauchen und welche Gewürze wir nehmen. Schütten ja auch nicht alles gemeinsam in einen Topf, damit was Gutes rauskommt.
Ja, und ich finde es erstmal auch total ja, bemerkenswert, dass sich auch so der Sparkassen- und Giroverband wirklich auf so intensive Weise und auf so grundlagenforschungsmäßige Weise auch so dem Thema gewidmet hat, weil ich glaube, wenn man dann auch manchmal so die Theorien dahinter dann einfach auch noch mal versteht, dann versteht man vielleicht auch manchmal, warum in der Realität manches so ist, ne? Also wenn man sich du hast es ja nur beispielhaft genannt, wir haben ja auch über das Imposter-Syndrom hast du auch erwähnt oder eben diese andere Theorie. Also wenn man einfach versteht, auch wie Menschen funktionieren, ich glaube, dann ist es vielleicht auch manchmal leichter zu sagen, so okay, aber da kann man auch was machen, ne? Also, das in eine andere Richtung zu drehen. Und ich finde das erstmal bemerkenswert, sich auch so intensiv zu trauen, sich dem Thema zu widmen und daraus
Ja.
hoffentlich dann auch was Gutes zu machen, ja.
Ja, genau. Genau das ist es so, ne? Also,
Ja.
mit anderen Worten, ich glaube, das wirklich Innovative, was wir haben, sind vielleicht nicht unbedingt die 27 Instrumente, sondern das Innovative ist, sich diesem Prozess gestellt zu haben und auch gesagt habt, ihr könnt, bitte geht von Anfang an los und ihr könnt jeden Stein umdrehen, jeden. Und wir möchten gerne eine gesamtheitliche Sicht auf dieses Thema haben.
So, wir werden die Sparkassen beobachten, von nun an noch mehr als vorher. Und ich danke dir. Das war echt so ein Thema, wo man manchmal denkt, so, ach ja, Mensch, schon wieder dieses Thema. Aber ich fand das jetzt nochmal total spannend, also auch diese Einblicke zu bekommen und wirklich dieses so sehr, sehr auch diesen tiefen Blick darauf nochmal. Ja. Danke, Jutta. Das war
Ja,
toll. 2 Jahre
ich.
Arbeit in einer Dreiviertelstunde. Chapeau.
Ja. Ja, ich habe zu danken. Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Ja, mach's gut. Bis zum nächsten
Ja, das
Mal.
wünsche ich dir auch,
Tschüss.
ne? Bis dann, tschüss.
Ciao.